You ask, we explain. Ein Podcast der Medizinischen Fakultät der TU Dresden. Tut aktive Sterbehilfe weh? Wie gehe ich damit um, wenn mein Kind auf Crystal ist? Wie fühlt sich überhaupt Sex im Alter an? Hier gibt es keine Tabus, nur Antworten. In Kooperation mit den Städtischen Bibliotheken Dresden und dem Cosmo Wissenschaftsforum bieten wir verständliche Informationen zu den Fragen, die uns alle bewegen.
Vielen Dank, Patrick Neumann und Jo Aldinger, unser Jazz-Duett, welches uns immer wieder begleitet und immer wieder für ein bisschen Ablenkung sorgt, denn mit Musik lernt sich's ja am besten. Als ich hergefahren bin, habe ich ein paar Plakate gesehen und da wird für so ein Bildungsinstitut geworben und da wird gesagt, Bildung macht glücklich. Na, das ist vielleicht eine These, eine steile These, die wir hier heute Abend noch klären können. Nichtsdestotrotz, wir sind von der Technischen Universität Dresden, von der Medizinischen Fakultät und haben uns überlegt, dass Wissenschaftskommunikation ja in aller Regel so ein bisschen was Trockenes ist und wo Menschen selten miteinander ins Gespräch kommen, selten Fragen stellen können und so weiter und so fort. Also haben wir uns überlegt, wir machen einen Podcast. Bei einem Podcast ist es so, da können die Leute nicht richtig mitmachen. Also machen wir so einen kleinen Fernsehgarten. Also wir haben auch eine kleine Kamera mit, also ein kleiner Fernsehgarten, wo wir mit Menschen ins Gespräch kommen können, die ihre Fragen uns stellen können. Ich gehe dann durch, habe so eine Karten dabei. Stifte gibt's auch und dann kann man mit uns diskutieren über das Thema heute Glück. Wir sind nicht das erste Mal in Pirna, sondern wir fühlen uns hier ziemlich wohl. Wir sehen das recht gern, dass Leute auch schweißgebadet den weiten Weg finden bis hierher und dann frönen wollen unserer Diskussion. Wir hören noch mal kurz, was Jo Aldinger und Patrick Neumann zu sagen haben und dann geht's schon rein in unsere kleine Gesprächsrunde. Vielen Dank.
Ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer hier auf dem Marktplatz in Pirna. Wir sind im Hofladen 15, direkt auf dem Marktplatz in Pirna, haben hier einiges an Live-Publikum da und natürlich auch die Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause an den Empfangsgeräten. Heute mit dem Thema Mein Haus, mein Boot, mein Auto. Ist das die Formel zum Glück? Das ist eine Veranstaltungsreihe der TU Dresden Lectures. Dieses Jahr mit dem großen Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Und dem Podcast-Format You Ask, We Explain. Mein Name ist Jonas Steinholz, ich bin Arzt in Weiterbildung am Universitätsklinikum in Dresden, darf das heute moderieren und habe dafür drei hervorragende Referentinnen und Referenten mit dabei. Frau Dr. Cecilia Strehle ist Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie in der eigenen Niederlassung in Freital. Professor Dr. Johann Wölber ist Leiter der Parodontologie an der Poliklinik für Zahnmedizin des Universitätsklinikums Dresden. Und wir werden ihn auf jeden Fall dazu nachher nochmal bringen, zu erklären, was Parodontologie eigentlich bedeutet.
Das ist gut, ja.
Als dritten Gast haben wir Christoph Rothaupt dabei. Christoph ist Landwirt aus Unterfranken und hat aus eigener biografischen Erfahrung eine ganz besondere Beziehung zum Glück. Und wie Stefan das schon erwähnt hat, werden wir heute musikalisch untermalt und unterbrochen von Patrick Neumann und Jo Aldinger. Mein Haus, mein Auto, mein Boot, ist das die Formel zum Glück? Wenn man so an das Wort Glück denkt, der erste Blick ist vielleicht immer so ein Blick auf den eigenen Konsum. Habe ich das größere Auto, macht mich das glücklich? Habe ich das Eigenheim irgendwo schön in Pirna mit Garten, bin ich dann glücklich? Ich glaube, wenn man einen Moment länger drüber nachdenkt, fällt einem sofort auf, es gibt noch deutlich mehr Facetten zum Thema Glück, die mit dazugehören. Gesundheit, Gemeinschaft, Sicherheit, Familie. Ich glaube, jedem von uns würden da ganz unterschiedliche Dinge einfallen. Und so wie wir hier vorne sitzen, sind wir alle Menschen. Und als Menschen haben wir natürlich eine Perspektive auf das Glück. Aber durch euren unterschiedlichen Hintergrund, den ihr mitbringt, habt ihr natürlich auch noch eine bestimmte extra Perspektive, die vielleicht ich nicht habe, die andere nicht haben. Und da bin ich ganz gespannt drauf, wie ihr die einbringt werdet. Und wenn wir jetzt nochmal an das Glück denken, das ist ja auch etwas, was sich verändert. Wenn ich überlege, ich bin vor wenigen Monaten Vater geworden. Dadurch ist ein ganz anderes Glück in mein Leben gekommen, was ich mir gar nicht vorher vorstellen konnte. Also ich musste einen Teil des richtigen Glücklichseins auch immer erst lernen, obwohl ich jetzt denke, ich bin ja eigentlich schon erwachsen. Und das würde mich jetzt sehr interessieren, was vielleicht so eure gesellschaftliche Sicht auf das Glück ist. Ist Glück inhärent immer etwas Persönliches, was Individuelles, was jeder nur für sich alleine hat? Oder gibt es auch in unserer Gesellschaft unterschiedliche Dinge, wo wir sagen, das ist sowas wie gesellschaftliches Glück, das teilen wir alle miteinander, das brauchen wir vielleicht auch alle miteinander, um glücklich zu sein? Oder ist es eher was Individuelles, was Eigenes? Was denkt ihr?
Also ich bin mal so ein bisschen Kontraglück. Ja. Ich bin Zweckpessimist von Natur aus, das heißt wenig erwarten. Und wenn das dann übertroffen wird, dann bin ich zufrieden bis glücklich. Ja, wir haben ja im Vorfeld schon Witze gemacht, du bist so glücklich, weil du ein Baby hast. Ich bin gerade glücklich, weil ich die Kinder zu Hause gelassen habe. Also auch die Abwesenheit von Unglück kann glücklich machen. Klingt gemein jetzt meinen Kindern gegenüber, aber wir haben jetzt 3 harte Wochen Urlaub hinter uns. Von daher darf ich das jetzt tatsächlich sagen. Da ist das Minimum an Zufriedenheit ist erbracht. Wir schlagen uns nicht. Wenn wir alle tatsächlich abends im Bett liegen und sagen, oh, heute war ein schöner Tag, dann sind wir richtig glücklich. Von daher wenig erwarten und das erfüllt bekommen ist schon super.
Spannend. Das erinnert mich auch ein bisschen an das, was du im Vorgespräch schon gesagt hast, Christoph. Du hast ja auch so ein bisschen eine Herangehensweise an das Glück. Immer erstmal den Minimalkompromiss tief stapeln.
Ja, ist bei mir auch so. Ich bin ein Worst-Case-Denker. Ganz einfach. Ich zerdenke alles erstmal, was ist im schlimmsten Fall. Und wenn der schlimmste Fall nicht eintritt, ist es schon mal gut. Ja, aber das ist, glaube ich, die kleinen Dinge sind mir persönlich auch wichtig. Und ich glaube, das ist so ein bisschen verloren gegangen in der Gesellschaft, dass die kleinen Dinge nicht mehr so gesehen werden, dass immer alles groß sein muss, immer ein tolles Auto und so. Ein tolles Boot vielleicht auch. Ne?
Was ist so euer Eindruck, wenn ihr vielleicht an euer Leben oder eure Biografie, aber auch die Gesellschaft in den letzten Jahren und Jahrzehnten denkt? Habt ihr den Eindruck, das, was Glück ausmacht, was für Glück förderlich ist, manchmal vielleicht auch kontraproduktiv für das eigene Glück ist, ist das etwas, was stabil ist in unserer Gesellschaft oder etwas, was einem gewissen Wandel unterliegt? Und was würdet ihr sagen, sind so Dinge, die sich verändern mit Hinblick auf Glück in der Gesellschaft?
Dadurch, dass viele ja immer Glück anstreben und glücklich sein anstreben, ja, verlangen die irgendwie immer sehr viel von sich und streben immer nach was Perfekten und was Tollen und Erfüllten. Und wie gesagt, niedrig stapeln ist da schon besser, weil wenn wir ständig nur gehypt sind, dann wollen wir immer mehr und dann müssen wir immer noch einen drauflegen und dann muss immer noch eins und noch mehr und noch mehr. Und das funktioniert halt gesellschaftlich nicht. Wir können nicht alle immer noch drauflegen. Deswegen glaube ich, ist wichtig, dass man in seiner kleinen Blase so ein bisschen Erfüllung, Zufriedenheit hat. Und schön ist natürlich, wenn man das dann teilen kann. Ja, also für sich alleine glücklich sein ist auch mal geil, aber man hätte schon gern jemanden mit reingezogen meistens. Das geht so in letzter Zeit immer mehr verloren. Also viele wollen dann doch für sich immer das Glück haben und ich will glücklich sein und ich muss das durchsetzen gegen die anderen. Schwierig, finde ich.
Ja, das finde ich einen spannenden Gedanken, weil das ist so etwas, was sich aus meiner Sicht auch sehr geändert hat. Also durch soziale Medien, durch ständige Präsenz im Internet, WhatsApp-Status, Instagram, eigentlich hat jeder ja in irgendeiner Weise Kontakt damit. Und das sind ja die Dinge, die man da nach außen trägt, sind ja eigentlich immer meistens positiv konnotiert. Man möchte ja den anderen zeigen, wie gut es einem geht, was gut im eigenen Leben läuft. Und es erfordert viel mehr Größe, vielleicht auch mit den Dingen, die nicht so gut laufen und wo man vielleicht auch unglücklich ist, nach außen zu gehen, als mit den positiven Sachen. Das ist ja mal immer leicht gesagt. Und das ist so ein bisschen eine Erfahrung, die ich in den letzten Jahren gemacht habe, dass man eben viel Neid auch empfindet, weil man die tollen Urlaube sieht. Man sieht das tolle Auto, was der Nachbar fährt. Und man sieht irgendwie auf Instagram von dem neuen Eigenheim, was sich irgendjemand gekauft hat. Und dass dahingehend viel mehr so ein Eifersucht oder so ein Neidgedanke in einem geweckt wird. Obwohl ja aus meiner Sicht Glück und Glücklichsein etwas ist, was aus Gemeinschaft entsteht, was daraus entsteht, etwas zu teilen, anstatt immer nur etwas für sich selbst zu haben.
Ja, das finde ich auch. Also es wird halt gerade auf den sozialen Medien immer alles so nur das Positive fast noch dargestellt und die perfekte Pose für den perfekten Körper und. Und das baut ja unwahrscheinlich Druck auf auch. Ich glaube, dass die kleinen Momente mit den Freunden, wo man irgendwo im Wald sitzt, ein Bier trinkt oder am See, ist egal, dass das wertvoller ist wie diese ganze Bubble, wo alles toll sein muss. Ich bin manchmal froh, wenn ich einen Tag gut überstehe einfach, dass ich sage, ich bin abends gut durch den Dach gekommen. Hm.
Aber Jonas, ich glaube, das ist auch so, wie du sagtest, diese Facetten des Glücks, ne? Also von dem kleinen Glück im Stillen, ja. Und das große Happy-Sein, was ich dann ausstrahlen muss, irgendwie in so einer Glück-Inflationsgesellschaft. Alle müssen happy sein und es besteht der Druck zum Happy-Sein. Ich glaube, dieser Aspekt der Zufriedenheit, ja, und des empfundenen Glücks, dass du halt auch dankbar bist für die Momente, wo du dann dieses Glück empfindest oder sagst, was für ein Glück wir haben, dass wir jetzt hier bei dem Wetter und so zusammen sein können. Ne? Also allein schon diese Dinge zu wertschätzen und Glück so wahrzunehmen. Ich glaube, das sind die vielen verschiedenen Aspekte und in der Tat glaube ich auch, dass gerade Social Media und Co. und strahlende Gesichter da nicht förderlich sind.
Das finde ich einen sehr guten Gedanken, den ich auf jeden Fall nachher nochmal aufnehmen möchte, weil ich auch den Eindruck habe, dass in unserer Gesellschaft eine große Unzufriedenheit herrscht an vielen Stellen. Viele Leute unzufrieden mit dem politischen System sind, mit der Arbeit unzufrieden sind, mit der Wartezeit im Sprechzimmer bei der Psychiaterin unzufrieden sind, dass die Terminvergabe immer so lange dauert. All diese kleinen Dinge, die wir vielleicht in unserem Leben und wir als Gesellschaft insgesamt als unglückbringend oder als negativ wahrnehmen, ist aber letztendlich eigentlich den Perspektivwechsel benötigen würde, um zu erkennen, hey, es gibt total viele Dinge, über die wir dankbar sein können. Ich kann mega dankbar dafür sein, dass ich innerhalb einer gewissen Zeit bei einer Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mal einen Termin bekommen kann. Dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, diese Krankenversorgung in Anspruch zu nehmen und sie in dem Gesundheitssystem, wie wir es haben, auch kostenlos möglich ist. Das finde ich eigentlich sind Dinge, die, ich weiß nicht, ob uns das abhanden gekommen ist oder was es benötigt, um diese Perspektive wieder einzunehmen. Aber das sind so Dinge, die ich wahrnehme, da sollten wir, glaube ich, vielleicht als Gesellschaft, um das gesellschaftliche Glück zu fördern, viel mehr einen Fokus drauf legen.
Also therapeutisch ist natürlich auch immer so, man muss schauen, mit wem vergleiche ich mich. Ja. Also eine halbe Stunde bei mir sitzen ist für manche schon ein Untergang. 5 Stunden beim Kardiologen sitzen, finden die nicht schlimm. Ja, also das ist dann immer, muss man immer mal nach unten vergleichen. Ja. Beim Nachbarn ist das Gras halt nicht immer grüner. Aber da muss man halt einen richtigen Vergleichspunkt finden, sonst wird man halt auch krank davon.
Ja, halbe Stunde Zahnarzt oder halbe Stunde Psychotherapie, was schlimmer? Hm.
Halbe Stunde Psychotherapie.
Also ich würde eher für Zahnarzt plädieren, weil ich Zahnarztangst habe.
Also, ne? Dann haben wir schon.
Manche sagen ja zum Thema Glück auch, ja, zum Glücklichsein, da braucht man eigentlich nicht viel. Ja, man braucht ein bisschen Sonne, ein bisschen frische Luft, sich ein bisschen körperlich ertüchtigen und dann kommt das Glück von ganz alleine. Christoph, du bist ja Landwirt.
Ja.
Du verbringst ja viel Zeit unter der Sonne, an der frischen Luft.
Ja.
Du arbeitest körperlich hart.
Ja. Ab und an.
Was sagst du dazu? Du müsstest ja eigentlich basierend auf dieser Definition vor Glück nur so sprühen und eigentlich der glücklichste Mensch überhaupt sein. Ist es so? War das schon immer so? Erzähl uns mal ein bisschen deine Perspektive und deine Geschichte dazu.
Es war nicht immer so. Ich bin jetzt auch nicht immer glücklich. Ich bin Landwirt. Seit 2000 habe ich bei uns den Betrieb übernommen. Mein Vater ist dann relativ früh gestorben. Ich bin 2018 in eine richtige Depression gerutscht und wollte eigentlich nicht mehr leben und bin eigentlich jetzt glücklich, noch hier zu sein. Und seit dem Punkt, das war für mich wie eine Neugeburt im Leben, wo ich auch das Ganze jetzt nach und nach in der Therapie und auch in den Sachen, die ich mache, gelernt habe, mein Leben bewusster zu leben, die kleinen Dinge mehr wertzuschätzen und einfach ja, dieses Glück bewusst wahrnehmen. Eben, wie du gerade schon gesagt hast, das wertzuschätzen, abends da zu sitzen, mit den Freunden zusammenzusitzen und einfach zu sagen, ja Mann, das ist jetzt der Moment, auf dem Festival zu sein mit den Freunden, das zu genießen. Und ich habe mein Leben verändert, ja, und ich versuche jetzt die Glücksmomente zu genießen. Und das konnte ich früher nicht. Ich konnte früher auch nicht die ganzen Statusmeldungen von anderen sehen, ohne neidisch oder zu sein. Das war so. Ich habe niemandem mehr das Glück vergönnt, weil ich selbst einfach in dieser Depression gefangen war. Und jetzt hat sich das halt bei mir geändert und zum Positiven, zum Glück. Ja.
Du redest ja jetzt in dem Kontext, also du redest nicht das erste Mal über deine depressive Erkrankung, deine depressive Episode 2018. Nichtsdestotrotz ist es, denke ich, mega stark, mega wichtig, insbesondere also für unsere Gesellschaft allgemein damit umzugehen, auch als Mann damit öffentlich umzugehen und auch als Landwirt damit umzugehen. Kannst du uns vielleicht noch ein bisschen zu dem Thema erzählen? Also ist sicherlich nicht nur Rückenwind, den man bekommt, wenn man als Landwirt mit so einem Thema in die Öffentlichkeit geht?
Ja, es ist ein Thema, das mich einfach stört. Jeder geht mit einem gebrochenen Arm zum Arzt und nur weil man diese Krankheit nicht sieht, ist er nicht weniger schlimm. Da sterben jährlich genauso viele Menschen dran, mehr wie beim Autounfall. Ne? Und es ist einfach, es ist so ein Stigma, dass ich mir, es ist mein Weg, darüber zu sprechen und Vorträge mittlerweile auch zu machen, dass man einfach erstens darüber spricht, zweitens, dass man das einfach als Krankheit anerkennt, die behandelbar ist durch solche Menschen wie Cecilia. Und es ist einfach schön, finde ich, wenn man dann auch Wertschätzung bekommt. Und man hat aber nicht immer nur das Positive, sondern man wird auch als Weichei dargestellt oder als ja, Schwächling, weil es ja schwach ist, im männlichen Bereich zumindest. Auf dem Land ist es nochmal schlimmer und als Landwirt hast du eh die Arschkarte gezogen, es tut mir leid. Ich habe auch schon einige Messer im Rücken, weil es dann gegen einen verwendet wird auch. Hey, willst du dem noch die Flächen geben? Der ist doch krank. Ich fahre jetzt hier 380 Kilometer zu Carsten hier in den Laden. Die einen sagen, ist verrückt, ja, ist diagnostiziert bei mir. Deswegen mache ich das auch. Nee, also von der Sache her, ich möchte nur eben Mut machen mit meiner Offenheit darüber, dass er eher sich helfen lassen. Dass es nicht so weit kommt wie bei mir, dass man nicht mehr möchte. Und einfach, ja, Dankeschön. Und mich hat es aus meinem alten Ich gerissen und ich bin jetzt ganz anders, wie ich vorher war. Auch durch die Therapie, ich habe mich viel besser kennengelernt als Mensch.
Kannst du uns vielleicht noch so ein bisschen was darüber erzählen, wie sich über deine Biografie mit deiner Krankheit auch dein Gefühl von Glück verändert hat? Also kannst du sagen, ob vor deiner depressiven Erkrankung und jetzt quasi mit therapierter oder sich in Therapie befindlicher depressiver Erkrankung sich dein Glücksbegriff verändert hat, die Dinge, die dich glücklich machen, deine Einstellung zum Glück und insbesondere vielleicht auch nochmal auf diese Akutphase eingehen, also wie da deine Gefühle waren in der Zeit, sozusagen der Hochzeit deiner depressiven Erkrankung.
Also in der Hochzeit habe ich keine Gefühle grundsätzlich mehr gehabt. Ich habe selbst Liebe zu meiner Frau, zu Kindern, das war schwierig, weil du einfach so in deiner nebligen Blase drin bist, du nimmst alles nur noch dumpf wahr, alles ist dunkel und es ist einfach nicht schön. Ich konnte da auch, wie gesagt, kein Glück empfinden. Ich habe das jetzt nach und nach gelernt. Und das erste Mal richtig glücklich war ich tatsächlich, nachdem ich, damals hatten wir Milchvieh, die habe ich aufgegeben, den Betriebszweig, und habe mein Leben, wie gesagt, komplett verändern müssen und Arbeitsbelastung runterfahren müssen. Und ich war danach das erste Mal auf einem Festival in Leipzig, auf dem Full Force. Und das war das erste Festival, nachdem ich keine Kühe mehr hatte. Und es war so schön, weil ich nicht mit meinem Kopf zu Hause war, sondern ich konnte dieses Festival einfach wahrnehmen und die Musik hören und mit meinen Freunden einfach Spaß haben. Und das war so das erste Mal, da war ich das erste Mal richtig glücklich in meinem Leben, glaube ich. Also so wirklich gefühlt. Und jetzt mittlerweile nehme ich ganz kleine Dinge wahr, die Kinder, wo ich habe, wenn ich habe jetzt einen zweiten Sohn bekommen, der erste Sohn war damals 3, als ich meinen Zusammenbruch hatte. Vom zweiten Kind habe ich viel mehr mitbekommen. Und da dieses Sehen, wie das Kind aufwächst, und das gibt mir hier ganz viel. Und ich glaube, so hat sich das verändert und ich nehme Glück jetzt ganz anders wahr und bin dankbar dafür.
Cecilia, wir haben ja jetzt quasi die bisschen die Patientenperspektive bekommen. Mich würde es total interessieren, was dir für Gedanken durch den Kopf gehen als Psychiaterin, die natürlich aus ihrem Alltag so ein das Thema Depression definitiv kennt und auch die Behandlung der Depression kennt. Das, was Christoph jetzt gerade mit uns geteilt hat und auch beschrieben hat, insbesondere diese Phase, wo er eigentlich gar nichts so richtig gefühlt hat und natürlich deswegen auch kein Glück gefühlt hat. Ist das was, was dir aus deiner Erfahrung als Psychiaterin bekannt vorkommt? Und wir sehen ja jetzt quasi jemanden, der es gelernt hat, damit umzugehen, der sich in Therapie begeben hat. Vielleicht so ein bisschen deine Einschätzung und deine Perspektive auf dieses Thema Depression und Glück.
Könnte ich jetzt hier ein ICD-10 vorbeten, was eine Depression ist, wie es definiert ist. Aber tatsächlich ist es doch ein recht buntes Symptombild. Ja, im Kern steht natürlich immer so ein bisschen die Fähigkeit, sich über Dinge freuen zu können. Also es geht, Glück steht nicht irgendwo drin, ja, in unseren Lehrbüchern, sondern da geht es tatsächlich um die Fähigkeit, überhaupt Freude zu empfinden. Ja, die Fähigkeit, eine Motivation zu entwickeln, etwas zu tun. Also wir nennen es ja den Antrieb. Ja. Da geht es nicht nur darum, irgendwie, dass ich da was Schönes unternehme, ja, sondern dass ich mich überhaupt aufraffe, aus dem Bett auszusteigen. Ja. Oder die Motivation, sich zurechtzumachen, ja, sich früh die Zähne zu putzen, Essen zu sich zu nehmen, Essen zu machen. Ja. Und es gibt sehr viele Abstufungen. Es gibt Patienten, die über Jahre vor sich hin lavieren, die also nie so richtig merken, dass sie krank sind, weil denen geht's halt nicht gut, aber die können nicht sagen, warum. Ja, und es gibt welche, die können es ganz klar definieren. Ich bin traurig oder ich bin frustriert oder ich bin immer angespannt oder ich bin dauernd unruhig. Also das hat riesen viele Facetten. Es gibt Menschen, die fangen an zu futtern, wenn sie frustriert sind. Es gibt andere, die werden total appetitlos. Es gibt welche, die schlafen den ganzen Tag. Der nächste wiederum, den treibt es den ganzen Tag rum. Der kann nicht zur Ruhe kommen. Der schläft überhaupt nicht. Ja, und dann gibt es welche, die stehen auf und dann sind sie schon erschöpft vom Aufstehen. Also auch so die Lebensenergie, die Vitalität ist da halt verändert. Ja, und es dauert leider immer sehr lange, bis die Leute wahrnehmen, dass es tatsächlich mit sich selber zu tun hat. Also viele lassen es halt erstmal so laufen und dann so nach einem halben, dreiviertel Jahr, wenn dann jemand kommt und sagt, hey, sag mal, was geht denn bei dir? Du bist so anders als sonst. Freu dich doch mal, wir haben dir jetzt ein Geschenk gemacht oder irgendwas. Dann sickert so langsam bei den meisten erst durch, dass da was nicht stimmt. Und dann erst geht's zum Arzt und dann gibt es nochmal so eine Odyssee.
Vielen Dank bis hierher mit You Ask, We Explain und weil es so schön ist, gibt es bald die nächste Folge, mit der wir das Thema fortsetzen. Bis dahin, mit den Ohren verstehen.